inspirierend, wenn das in verschiedenen Sprachen gesprochen wird. Das zeigt, dass wir
einen Gott haben, der die ganze Welt regiert und nicht nur ein Teil. Ich habe nichts verstanden. Ich war zwar schon in Ländern, in denen man Farsi spricht oder Dari, aber verstanden habe ich trotzdem nichts. Und Russisch kann ich auch nicht, obwohl ich aus einer Gemeinde komme, in der man mit Russisch fast gut durchkommen kann, weil der Anteil der Russlanddeutschen früher mal bei 60-70% lag. Heute ist er etwas niedriger. Meine Frau hat mich gemahnt. Sie mahnt mich. Sie ist der bessere Teil unserer Ehe. Sie hat mich gemahnt, ich soll nicht so schnell reden, weil ja manches übersetzt werden muss und manches vielleicht schwierig ist zu verstehen. Sollte ich, wie ich es fast immer mache, mal wieder zu schnell reden, dann hebt einfach den Arm. Ich weiß dann ganz genau, dass ihr nichts sagen wollt, sondern dass ich langsamer sagen soll, und ich werde das dann versuchen. Und wenn es anders ist, habe ich das überschrieben, was ich heute gerne sagen möchte. Und wenn es anders kommt, als wir uns das denken, was ist dann? Wie gehen wir damit um? Und wir werden uns über den gesamten Psalm 22 Gedanken machen. Das heißt, ich werde ihn abschnittsweise komplett vorlesen, weil er verschiedene Phasen hat, dieser Psalm. Christen, also Leute des Neuen Testamentes, fühlen sich wahrscheinlich an keiner Stelle im Alten Testament so heimisch wie bei dem Psalm. Die Psalmen könnten für viele Leute Teil des Neuen Testaments sein. Wäre für sie kein Problem. Wir fühlen uns heimisch, weil die Psalmen in aller Regel und fast immer uns Menschen als Gegenüber von Gott sehen. Gott und ich, Gott und wir im Zwiegespräch. Menschen ringen mit Gott, weil es Leid gibt, weil es Anfechtungen gibt. Und dieser Psalm 22, der ist sogar von Christus am Kreuz zitiert worden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lema sabachthani, hat er gepredigt oder gebetet. Oder es gibt andere Dinge in diesem Psalm, die auf die Kreuzigungsgeschichte und auf das Kreuzigungsgeschehen hinweisen. Sie werfen die Würfel über meine Kleider oder andere Dinge. Und deswegen verstehen viele Leute diesen Psalm als einen messianischen Psalm. Und das ist auch. Aber ich möchte heute den Psalm so sehen und so lesen mit euch, wie ihn David damals verstanden hat. Und ich glaube nicht, dass er ihn sofort messianisch verstanden hat. Psalm sind einerseits ein ganz persönliches Zeugnis, dessen, die diese oder derer, die diese Psalmen singen. Es waren ja oft Lieder. Aber es sind andererseits die Bilder Gottes, die Beschreibung Gottes, die Eigenarten Gottes, die Herrschaft Gottes, die Regierung Gottes, die in dem Psalm dargestellt wird und klarer hervorsteht. Ein klares Bild von Gott bekommen wir, wenn wir die Psalmen lesen. Und so kann ich euch nur aufmuntern und ermuntern, lest die Psalmen. Jeden Tag 3 Psalmen und ihr seid in einem Monat durch. Und dann könnt ihr im nächsten Monat wieder anfangen. Weil ich glaube, die Psalmen in einer unendlich klaren Art und Weise zeigen uns das Bild Gottes, so wie Gott ist und so, wie er sich selber sehen will. Sie zeigen auch das Bild des Menschen. Aber das ist eigentlich zweitrangig. Wichtiger ist das Bild Gottes. Er ist der Schöpfer. Er ist der Erhalter der Welt. Er ist der, der die Welt regiert. Wenn ihr in den letzten Tagen Nachrichten geguckt habt, hat man so den Eindruck, es gibt andere Leute, die die Welt regieren. Lest die Psalmen, die zeigen uns, Gott regiert die Welt. Gott regiert die Welt. Er benutzt dazu Menschen. Er macht das mit Menschen, gegen Menschen, trotz Menschen und was auch immer sonst. Aber er regiert. Und wenn wir hier in verschiedenen Sprachen denken, dann macht das sehr deutlich, Gott ist kein Provinzgott. Gott ist nicht ein Gott für Europäer, ein Gott für Amerikaner. Nein, bis in das letzte Dorf Asiens, bis in das letzte Dorf Südamerikas oder bis in das letzte Dorf Afrikas regiert Gott. Und er ist der Gerechte. Er ist der Heilige. Er ist der Herrliche. Und das alles machen die Psalmen deutlich. Psalmen, jeder Psalm für sich, ist eigentlich wie ein Bekenntnis des Glaubens. Wie ein Bekenntnis des Glaubens. Seine Weise, seine Wege, seine Güte werden gesungen und proklamiert. Aber, Doppelpunkt, und das ist das Thema meiner Predigt. Was ist denn, wenn wir das nicht so erleben? Wenn wir wissen, Gott regiert. Aber wir haben so ein bisschen den Eindruck, er macht gerade Pause. Zumindest in meinem Leben. Ich weiß nicht, und ich glaube, ich habe das ja schon mal gesagt, wieso der Krieg Ukraine-Russland immer noch andauert. Ich weiß nicht, warum der Krieg im Gazastreifen immer noch andauert. Ich weiß nicht, warum die Situation im Sudan so ist, wie sie ist. Sie ist schrecklich. Und trotzdem regiert Gott. Aber wenn ich entscheiden dürfte, wenn ich beschließen müsste, so wie unsere hohen Politiker, die sich letztens ja überall getroffen haben, dann sähe das anders aus. Was ist, wenn wir das nicht so erleben, wenn wir das nicht so wahrnehmen, dass Gott wirklich im Regiment ist? Was ist, wenn Gott nicht redet? Oder noch präziser gesagt, wenn wir im Moment seine Stimme nicht hören. Ich weiß nicht, wie regelmäßig ihr in der Bibel lest. Ich weiß nicht, wie regelmäßig ihr betet. Aber was ist, wenn ihr das macht und den Eindruck habt, ihr redet eigentlich ein bisschen gegen die Wand? Da kommt nicht zurück. Was ist, wenn Gott nicht handelt? Wir haben 3 Kinder, alle schon erwachsen. Wir haben draußen vorhin kurz gesprochen. Wir haben für alle unsere Kinder genaue Pläne und genaue Vorstellungen, wie das in ihrem Leben laufen soll, inklusive ihres Glaubenslebens. Das Problem ist, dass es nicht bei jedem unserer Kinder so aussieht. Wir werden heute Nachmittag eines unserer Kinder besuchen. Er lebt einfach etwas anders. Was ist, wenn Gott nicht so aktiv ist, wie wir ihn uns wünschen würden, und eingreift und Dinge verhindert oder Dinge ermöglicht? Oder wenn es so aussieht, wenn es so zu sein scheint? Psalm 22 ist ein sehr, sehr belegtes Beispiel dafür, dass solche Spannungen auch im Leben der Psalmisten, auch im Leben Davids da waren. Ich habe schon gesagt, der Psalm 22 wird fast immer als messianischer Psalm genommen. Aber ich möchte ihn heute ganz, ganz bewusst als einen Psalm nehmen, so wie er da steht, und für sich sprechen lassen. David in seiner Situation wahrzunehmen und versuchen zu verstehen. Die Theologen sind sich wie immer nicht ganz einig, ob dieser Psalm geschrieben wurde von David, als er gerade verfolgt wurde oder in Schwierigkeiten war, oder ob es ein sogenannter Thronbesteigungspsalm ist. Es ist egal. Es ist ein Psalm von David und wir lesen ihn. Er hatte Stress, der gute David. Und den ersten Punkt, den ich gerne nennen würde, ist der Punkt nicht über, sondern bei Gott klagen und meckern. Ich wiederhole, nicht über, sondern bei Gott klagen und meckern und sich beschweren. Ich lese die Verse 1 bis 12. Dem Chorleiter nach Hirschko der Morgenröte, einem Psalm von David. Und gleich am Anfang der vielleicht bekannteste Vers aus diesem Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht. Und bei Nacht, und mir wird keine Ruhe. Doch, du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zustanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt. Der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Hat man auch zu Jesus gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, steig herab. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Hintergrund ist die Anfechtung und die scheinbare Teilnahmslosigkeit Gottes. Dass Gott scheinbar nicht agiert und nicht reagiert. Und dieses Warum, warum hast du mich verlassen, ist kein Zweifel an Gott, das ist mir wichtig. Es ist kein Zweifel an Gott, sondern es ist das Nichtverstehen, wieso Gott nicht eingreift. Wenn der Psalmist hier sagt, warum hast du mich verlassen, sagt er nicht, gibt es dich überhaupt? Bist du überhaupt Gott? Hast du überhaupt Macht? Hast du überhaupt Vollmacht? Regierst du überhaupt? Sondern es ist das Nichtverstehen und das Leiden unter dem Nichtverstehen, dass Gott nicht antwortet. Hier ist kein grundsätzlicher Zweifel an Gott. Auch keine Frage, warum trifft es denn genau mich? 100 Leute stehen rum und mich trifft's. Auch das ist nicht die Frage des Psalmisten. Es sind viel eher sehnsüchtige Hände des Psalmisten, der sich nichts lieber wünscht, als dass Gott zu seinem Recht kommt. Es sind sehnsüchtige, suchende Hände, die wollen, dass Gott mit seinem Plan, mit seinen Absichten sich durchsetzt. Nicht Zweifel. Das Schweigen Gottes treibt ihn um. Gott redet nicht oder Gott reagiert nicht oder er hört Gott nicht. Gott lässt die Not zu und Gott lässt die Sünder. Was ist, wenn Gott nicht kommuniziert? Was ist, wenn wir den Anteil haben, Gott kümmert sich nicht um unser Anliegen? Der Psalmist vertraut Gott noch. Er findet die Spannung aber, dass da nichts passiert oder dass da angeblich nichts passiert, die findet er unerträglich. Gott lässt auf sich warten und versagt die Zeichen seiner Zuwendung. Vers 3, trotz Rufen bei Tag und bei Nacht. Der Psalmist gibt Gott nicht auf. Er betet weiter. Er betet tagsüber, er betet nachts. Aber er hat den Eindruck, Gott antwortet nicht. Gott agiert nicht. Gott reagiert nicht. Er hat den Eindruck, Gott gibt ihn auf. Und da diese Antwort ausbleibt, kommt der Vers 4 bis 6. Der Leidende wird auf seinen alten Glauben zurückgeworfen. Vers 4 bis 6, ich lese es nochmal. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Das ist das Gegenteil der gemachten Erfahrung. Aber er beruft sich auf alte Erfahrungen. Kennst du das? Wenn du in deinem Glaubens- und in deinem Gebetsleben dich an deine eigenen älteren Glaubenserfahrungen erinnern darfst und vielleicht sogar musst, damit du dich sozusagen an gemachte Erfahrungen mit Gott erinnerst. Ab Vers 7 denkt der Beter vielleicht wieder, warum bin ich denn eine Ausnahme? Er wird zurückgeworfen auf sich selber, beschäftigt sich wieder mit sich selber. Und diese Beschäftigung mit sich selber führt dazu, dass ihn die Anfechtung wieder überwältigt. Ich lese das mal vor, ab Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk und so weiter und so weiter. Und in Vers 10 und 11 wird ihm nochmal deutlich, wie abhängig er von Gott ist. 10 und 11. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib bezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Der Beter des Psalms hat ein einziges Anliegen. Durch alle diese Phasen durch. Herr, zeige dich wieder. Herr, rede wieder. Herr, handel wieder. Herr, regiere. Das ist das Anliegen des Beters. Das ist mir wichtig. Das ist mir deswegen wichtig, weil es keine Gottlosigkeit ist und auch kein Zweifel an Gott ist, sondern ein Nichtverstehen, wie Dinge sich entwickeln und wie Dinge passieren. Kennst du das? Aus deinem Leben? Kennst du das aus deinem Leben, wo du genau weißt, Gott ist Gott und ich glaube an Gott und ich gehe sogar in die EFG Bergisch Gladbach, alles im grünen Bereich, aber irgendwie ist da nichts, passiert da nichts. Du betest und nichts passiert. Ich bete täglich für meine Kinder, täglich, zweimal, einmal morgens, einmal abends. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass was passiert. Ich bete für verschiedene Leute, jeden Tag, zweimal, jeden Morgen, jeden Abend. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass was passiert. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, es wird eher noch schwieriger. Was machen wir in solchen Sachen? Und was machen wir in solchen Situationen? Drei Dinge, die mir wichtig sind. Zurück zum alten Glauben. Und zurück zu gemachten Erfahrungen. Das ist auch das, was hier der Psalmist gemacht hat. Zurück erinnern. Und deswegen dürfen wir auch uns gerne Erinnerungen aufstellen. In unserer Wohnung oder an dem Platz, an dem wir die Bibel lesen oder was weiß ich. Dass wir uns daran erinnern dürfen, können und sollen. Manchmal sogar auch müssen. Dass es auch andere Zeiten in unserem Leben gegeben hat. Eine zweite Sache, die ich selber sehr häufig mache, ich bekehre mich. Nicht, weil ich tüdelig bin und irgendwie demenzkrank bin und das nicht mehr weiß, dass ich mich am 1.4.1975 schon mal bekehrt habe, sondern weil ich das deutlich machen will. Auch wenn ich es nicht erlebe, auch wenn ich es nicht erfahre im Moment, ich will dein sein. Du sollst mein Herr sein. Punkt. Und da bekehre ich mich. Wenn ich so den Eindruck habe in meinem Glaubensleben, habe ich nicht sehr viel Höhenflug, dann bekehre ich mich. Und der dritte Punkt, das Suchen und das Ausleben von Gemeinschaft und von Zusammengehörigkeit. Christen sind eine Schicksalsgemeinschaft mit einander ähnelnden Phasen und Erlebnissen. Mal ist der eine gut drauf und mal ist der andere gut drauf. Und das ist normal. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wenn mir einer, ein Christ sagt, er ist immer gut drauf, dann glaube ich ihm die anderen Dinge auch nicht. Das gibt es nicht. Und deswegen ist Gemeinschaft wichtig. Und deswegen seid ihr hier wichtig, egal wie viele ihr seid. Hoffentlich werden irgendwann die Stühle alle wieder voll. Aber das ist nicht der Punkt. Wer sagt, er habe nie Probleme mit dem Glauben, mit dem habe ich welche. Das gibt es nicht. Und dann ist die Frage nicht mehr so sehr, warum lässt Gott das zu? Sondern dann ist die Frage etwas anders. Wozu lässt Gott das zu? Was will er damit? Warum ist das so, wie es ist? Nicht so, wie ich es mir wünsche. Nicht so, wie ich es vielleicht auch erbete. Aber eben anders. Wozu ist es so? Warum ist das jetzt so? Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, klagen und meckern. Und ich glaube, dass wir klagen und meckern dürfen. Aber bitte sehr bei Gott klagen und meckern. Nicht über Gott. Denn Gott ist immer noch Gott. Und Gott ist immer noch im Regiment. Das ist das, was wir aus dem Psalm lernen können. Klagen bei Gott. Beschweren bei Gott. Unverständnis äußern bei Gott. Verzweiflung äußern bei Gott. Nicht über Gott. Das ist ein Unterschied. Und das ist der Prozess, den der Psalmist hier gemacht hat. Der zweite Punkt, Rückschläge können auch nach vorne weisen. Die Stimmung wechselt wieder, die Verse 12 bis 22. Ich lese sie vor. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt, wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Auch eine Stelle, die auf die Kreuzigung hinweist. Alle meine Gebeine könnte ich zählen, sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Auch eine Stelle aus der Kreuzigungsgeschichte. Du aber, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile mir zur Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige Aussetzung des Pranke. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der Büffel. Und jetzt der letzte Teil des 22. Verses. Du hast mich erhört. Dazu dringt der Psalmist durch. Die Stimmung wechselt wieder. An die Stelle der Vergessenheit und Demütigung, Gott redet nicht, kommt wieder der Schmerz des geschundenen Körpers. Er sieht wieder, was er für Probleme hat. Er sagt, die Feinde umringen mich wie Löwen, wie Hunde. Eine Reihe von Bildern, von wilden Tieren, die ihn verschlingen wollen. Und auch die absolute Hilflosigkeit. Wie Wasser ist er? Wie Wachs ist er, ausgetrocknet. Und auch hier gehe ich nicht davon aus, dass der Psalmist ohne Gott denkt, sondern wieder darunter leidet, dass er den Eindruck hat, Gott agiert nicht, Gott tut nichts. Die Hunde, die Rotte von Übeltätern, er hatte offensichtlich echte Nöte, der David. Und die Folgen des Nichtagieren Gottes, er ist alleine. Aber dann kommt das von Vers 20 und 22, du aber, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus der Hundespranke. Rette mich aus dem Rachen der Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört. Der Psalmist vertraut Gott weiter. Vielleicht ist sein Vertrauen in Gott durch diese Schwierigkeiten hindurch sogar gewachsen und nicht nur nicht weniger geworden. Sein Schrei an Gott ist der Schrei um Hilfe. Sei nicht fern, eile, rette. Aber dann kommt das, du hast mich erhört. Gott hat offensichtlich sein Schweigen gebrochen. In der Not, vielleicht sogar durch die Not. Können wir uns das vorstellen? Ich habe gestern mit einem jungen Mann gesprochen, der, denke ich, nicht gläubig ist. Und er hat mir gesagt, warum geht es manchen so gut und manche, die sich mühen, denen geht es nicht so gut. Und da habe ich ihn gefragt, ob er weiß, was Heimsuchung bedeutet. Er hat eine interessante Antwort gegeben. Er hat gesagt, Heimsuchung heißt, man hat dann seinen Platz gefunden. Eigentlich nicht das, was ich meinte, aber er hat das so verstanden. Und dann habe ich ihm gesagt, vielleicht sucht Gott dich ja heim, auch in und durch Schwierigkeiten. Wir teilen das oft auf, das, was gut klappt, macht Gott. Das, was schwierig ist, macht nicht Gott, will nicht Gott, tut nicht Gott. Das ist ein schräges Bild von Gott. Gott will und kann durch Dinge reden und wirken, die klappen, aber genauso durch Dinge reden und wirken, die nicht klappen, die nicht funktionieren, jedenfalls nicht in unserem Verständnis. Und das erlebt hier der Psalmist. Nicht nur in der Not, sondern gerade durch die Not. Und mit Hilfe der Not wird er auf Gott geworfen. In welcher Situation bist du? In welcher Situation bin ich? Und dann taucht immer die Frage auf, nicht warum ich, sondern wozu? Was um alles in der Welt will Gott mit den Situationen, unter denen ich jetzt vielleicht auch leide? Und die mir Not machen, die mir Schwierigkeiten machen. Durch Not und in Not redet Gott. Und dann kehrt Gewissheit und Lob zurück. Ich lese die letzten Verse vor und sie sind voll von Lob. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn, alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend der Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er: Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Und so weiter und so weiter. Er lobt Gott. Er lobt Gott regional, da wo er tatsächlich ist. Er lobt Gott aber auch für seine gesamte Regierung. Und deswegen nochmal herzlichen Dank, dass wir in Farsi und Russisch die ersten Verse hören konnten. Für sein Regiment in der ganzen Welt. Dein Name, dein Wesen, dein Wirken macht er groß. Alle Knie werden sich beugen, so wie es in Philipper 2 zum Beispiel steht. Gott regiert, Gott baut seine Gemeinde. Seine Herrschaft ist in Ewigkeit. Das wird deutlich in diesem Psalm. Ein absolutes Triumphlied zum Ende des Psalms, noch in und nach diesem Leid und nach dieser Not. Ich glaube, das ist für unser Glaubensleben, und das ist ein schweres Thema, was wir heute haben, Ich glaube, dass es für unser Glaubensleben ganz wichtig ist, wie wir Gott sehen. Und ich möchte euch sehr viel Mut machen, Gott nicht nur als den zu sehen, der Dinge klappend macht, also sozusagen besser versichert als Allianz versichert. Bei Gott noch besser geborgen als bei der Allianz. Gott regiert in Dingen, die gut laufen, aber sein Regiment hört lange nicht auf in Dingen, die nicht gut laufen und die schwierig sind und die wir vielleicht nicht verstehen. Ich verstehe die Kriege nicht, die in dieser Welt sind. Sie sind meines Erachtens alle überflüssig, aber sie sind da. Und dann ist immer die Frage, wozu? Was hast du mit dieser Situation und was hast du mit dieser Gegebenheit auch für mein Leben und in meinem Leben vor? Selbst in Situationen, in die wir uns selbst reingeritten haben, das gibt es ja auch, dass wir in Nöte kommen, für die wir eigentlich selbst verantwortlich sind. Und selbst da regiert Gott. Gott ist immer noch Gott. Das wäre die Quintessenz auf Psalm 22. Es gibt ja ein Lied. Gott ist immer noch Gott. Und dazu würde ich Mut machen. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist. Ich habe ja selbst noch Mühe, meine eigene Situation immer richtig zu verstehen. Aber Gott regiert. Und Gott will immer Gutes für uns. Also manchmal noch etwas anderes, als wir selber wollen. Wo stehst du? Und wo stehe ich zurzeit? Gott schweigt vielleicht. Der Beter schreit. Was mir an diesem Psalm auch noch aufgefallen ist, an keiner einzigen Stelle betet sozusagen der Psalmist, oh Herr, schicke Donner und Blitz auf die Erde. Oder er hat auch kein Herabflehen von Gericht, keine Rachegedanken sind in diesem Psalm, keine Gottlosigkeit. Gottes Majestät leuchtet immer durch. Und das führt dazu, dass wir bei Gott klagen, aber nicht über Gott klagen. Dass wir bei Gott vorstellig werden, aber nicht über Gott. Und das führt dazu, dass wir nicht sagen, warum ich, warum diese Situation, warum ausgerechnet ich, sondern wozu, was willst du? Dazu brauchen wir oft Zeit. Dazu brauchen wir oft auch Abstand. Wer einmal sagt, das kann ich alles so mit dem Finger schnipseln, der hat wahrscheinlich noch keine Not erlebt. Das gibt's nicht. Dazu brauchen wir Zeit, dazu brauchen wir Abstand und dazu brauchen wir auch einander, uns gegenseitig zu helfen. Einer trage des anderen Last. Es geht immer um das Zwiegespräch mit Gott. Alleine, aber auch in der Gruppe. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass ich gerade die Situation, die ich in meinem Leben und in der Welt nicht verstehe, auch fortlaufend nicht verstehe, mit Gott durchleben und auch durchbeten kann. Und das wünsche ich euch auch. Und ich glaube, das ist eine der Lehren, die ich persönlich aus Psalm 22 gezogen habe. Amen.